Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich predige heute über Markus 11, 20 bis 26. Bevor ich zu dieser Stelle komme, möchte ich davon berichten, wie der Weg hierhin war. Der Weg, dass ich hier vorne stehe. Der Weg, als ich das ausgearbeitet habe. Und ich habe festgestellt, wenn wir auf dem Weg gehen, mit Jesus Christus unser Lebensweg zu gestalten, dass er in uns wirkt, aber dass die Welt auch uns zieht. Wir haben in dieser letzten Wochen so viel Widerstände gehabt, dass ich manchmal nicht wusste, wie werde ich das schaffen? Nicht nur körperlich, emotional. Und am letzten Sonntag habe ich etwas verstanden. Wir sind nicht perfekt. Keiner von uns ist besser oder schlechter. Ich weiß aber, dass Gott mit jedem was vorhat. Wenn wir das zulassen. Und dann habe ich festgestellt, als ich diese Stelle gelesen habe, dass manchmal etwas von diesem zutrifft. Wir lesen etwas in der Bibel und plötzlich stellen wir fest, das hat Parallelen mit uns, mit dem heutigen Leben, obwohl es eigentlich vor 2000 Jahren bei den Israeliten passiert ist. Wie häufig kommen wir hin, dass wir denken, oh, da kommt jemand in die Gemeinde, da kommt jemand in die Praxis, schick angezogen. Gute Ausbildung. Und wir haben sofort das, was man Schein nennt. Wir haben einen Eindruck. Wir kennen das, wir neigen in der Welt dazu, Kleider machen Leute, uns unser Urteilssystem daran aufzuhängen, was wir bekommen an Informationen. Und dabei sind wir sehr häufig mehr im Außen, als dass wir wirklich im Herzen sind. Denn im Herzen würden wir anders sehen. Aber viele von uns haben sicherlich die Situation schon festgestellt, dass die Herausforderung darin liegt, wahrhaftig ehrlich zu sein. Der Schein, den bauen wir um uns auf, weil wir glauben, etwas der Welt geben zu müssen, der Welt genügen zu müssen, dass alle gut von einem reden, dass man ein gutes Image hat, dass man gesellschaftlich gut gestellt ist. Und dann? Man erkennt, was los ist, und plötzlich kommt jemand und reißt die Maske runter. Und schon zerbricht die Welt. Und ich sage heute, in Bezug auch auf das letzte Wochenende, ich bin dankbar dafür, dass Jesus mir die Maske runterreißt. Weil nur dann, wenn meine Maske stirbt, wenn mein Schein stirbt, wenn meine Welt stirbt, fängt Jesus an, in unserem Herzen zu leben. Nur dann. Kommen wir zum Markus-Evangelium. Ich möchte ganz kurz ein paar einleitende Worte zum Markus-Evangelium sagen. Wer war Markus? Wir haben nicht viel in der Bibel, was wir über Markus berichten können. Er war Johannes genannt, Markus mit Beinamen. Wir kennen seine Mutter, die eine Wohnung in Jerusalem hatte. Und Markus war ein Gefährte von Petrus. Und Paulus hatte seine Schwierigkeiten mit ihm. Aus seiner ersten Missionsreise kam es durchaus zu Differenzen, weil Markus war nicht so entschlossen. durchaus menschlich. Aber wir sehen in der Apostelgeschichte, dass er durch Petrus gelehrt, durch Brüder gelehrt, auf den Reisen lernt und zu einer Stärke und zu einer Zielstrebigkeit, zu einer Reife gewächst, die außergewöhnlich ist und dazu führt, dass Paulus hier später sagt, bring mir Markus mit, er ist sehr gut für den Dienst geeignet. Also wir fangen an, den Weg zu gehen und das fand ich sehr beeindruckend. Wir wissen nicht, wo wir hinkommen, aber auf eins können wir vertrauen. Jesus Christus führt uns und wird uns immer die helfende Hand zur Seite stellen, dass wir wachsen können. Und wenn wir jetzt auf das Markus-Evangelium kommen, dann ist das ein ganz besonderes Evangelium, weil es einfach eines der kürzesten Evangelien ist. Es ist nicht geschrieben für Gläubige, es ist für die Römer geschrieben. Es richtet sich an die ungläubige Welt. Jesus wird hier als machtvoller Sohn Gottes dargestellt, dessen Wort sowohl in der natürlichen als auch in der übernatürlichen Bereich Gesetz war. Das Markus-Evangelium ist voller Leben des Jesus und geht von einer Handlung in die nächste Handlung über. Das ist fast wie ein schneller Ablauf verschiedener Bereiche. Und Worte wie und er und gleich darauf kommen über 40 Mal vor, sodass wirklich eine Dynamik in der Handlung ist. Jesus ist hier weniger Redner als Handelnder. Das bedeutet weniger Lehre und mehr Taten. Und er stellt mehr die menschliche Seite von Jesus in den Vordergrund. Und daraus begibt sich eine ganz besondere Spannung, dass der mächtige Sohn Gottes hier gleichzeitig als dienender Knecht dargestellt wird und dadurch errettet und erlöst. Und im Kapitel 10, 45 als letzten Zusatz an der Stelle, sie gilt als zentrale Stelle, als Kernaussage, finden wir den Ausspruch. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Lösegeld meint hier garantiert den Preis, mit dem ein schuldig gewordener von einer Strafe befreit wurde damals. Das lässt uns Jesus in dieser Situation mal ganz anders erscheinen. Und wenn ich dann jetzt zu dieser Stelle komme, dann habe ich die Predigt in vier Teile unterteilt. Als erstes, der Unglaube führt zur Fruchtlosigkeit. Zweitens, die Macht des Glaubens. Glauben im Gebet. Und kein wahres Gebet ohne Vergebung. Und jetzt möchte ich gemeinsam die Stelle lesen, Markus 11, 20 bis 26. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er gesagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was auch ihr immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Bevor ich jetzt zu diesem eigentlichen Text komme, ist es wichtig zu verstehen, dieser Text ist herausgenommen aus einem ganzen Ablauf. Wir müssen wissen, dieser Kontext baut sich auf, erstens, Einzug Jesu in Jerusalem im 11. Kapitel. Jesus fing seinen Dienst an im Markus-Evangelium relativ schnell im Markus-Evangelium. Er fing mit der Botschaft an, Jesus kam nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann beginnt der Knecht Gottes sein Werk. Und das sind auch die zentralen Punkte, die immer wieder auftauchen im ganzen Markus-Evangelium, das aufgebaut ist in 4 Stufen. Das Kommen des Knechtes, das Wirken des Knechtes, der Tod des Knechtes und die Auferstehung des Knechtes. Einfach strukturiert, einfacher Aufbau, sehr leicht zu glauben für jemanden, der Jesus Christus nicht kennt. Dieser Abschnitt der Predigt aus dem 11. Kapitel in Markus fällt in seine Zeit des Wirkens. Christus kam nach Jerusalem auf einem Esel und beginnt die Vollendung seines Dienstes. Mit seinem triumphalen Einzug und einer Betrachtung des Tempelgeschehens, Jesus reitet auf einem Esel ein, Palmzweige, Kleider werden vor ihnen ausgebreitet wie bei einem König. Viele hatten gehört, was er bei Lazarus getan hatte. Dieses Auferstehungswunder. Und sie rufen Hosianna. Sie rufen und preisen ihn wie einen König. Und doch stellen sie fest, im Herzen sind sie nicht bereit, ihn als König auszurufen. Sie erkannten nicht an seine wahre Bestimmung, seine wahre Person. Sie erkannten nicht, dass er die Prophetie erfüllte. Und die, die es wissen mussten, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, alle die, die die Schrift auswendig kannten, wussten, er erfüllt die Schrift. Aber sie erkannten im Herzen nicht, was sie tun sollten. Und da kommen wir an eine Situation, wo wir immer auch im eigenen Leben häufig gefordert werden. Wir erkennen etwas, es berührt uns etwas, wir wissen, dass wir etwas tun müssen. Und welche Hürden haben wir in unserem Leben, um unsere Erkenntnis nicht wahr werden zu lassen? Da sind wir alle gleich. Alle. Und wenn ich dann daran denke, was hatte Sacharja gesagt im Kapitel 9, 9 Vers? Ich lese das gerne mal vor. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Genauso war es geschehen. Jeder konnte es erkennen. Aber wenn wir Zweifel haben wollen, dann finden wir Zweifel. Wenn wir noch ein Haar in der Suppe finden wollen, wir finden es. Wenn wir einen Grund zum Zweifeln finden wollen, finden wir es. Glauben wir, dann folgen wir. Und nach dem Einzug, der Dienst der Vollendung, reinigt er. Es gibt zwei Momente der Reinigung, die jetzt anschließen. Das ist der Vers 12 und 11 vom 11. Kapitel, wo er den Feigenbaum verflucht. Lasst uns das mal gemeinsam lesen, bitte. Kapitel 11, Vers 12 und 13 und 14. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, das heißt also, man muss vorweg sagen, Jesus war eingezogen nach Jerusalem, hatte dort seinen triumphalen Einzug, ging in den Tempel und schaute. Und es passierte nichts. Keine Instandsetzung, keine Erhebung zum König, keine Preisung von den Schriftgelehrten, da war nichts. Er schaute sich das an und verließ Jerusalem wieder. Und jetzt kam er am folgenden Tag aus Bethanien und hatte Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Er hatte Hunger, wird nur zweimal in der ganzen Bibel beschrieben, im ganzen Neuen Testament. Er kommt an, freut sich, sieht von Weitem einen Baum voller Blätter und man muss dazu sagen, die Feigenbäume, ich habe mich damit beschäftigen müssen, haben, wenn sie Blätter haben, eine sogenannte Frühfeige. Das heißt also, vor der eigentlichen Saison haben sie sogenannte frühe Früchte, wenn man das so sagen darf. Und er hoffte, als er diesen Baum in voller Blüte sah, am Wegesrand, im öffentlichen Bereich, also für jeden zugänglich, dass er von dieser Frucht seinen Hunger stillen könnte. Er kommt dorthin, es blüht alles, es sieht alles ganz hervorragend aus und wieder nichts. Keine Frucht. Und jetzt könnte man meinen, Jesus würde genau in diesem Moment vielleicht eine menschliche Emotion haben. Denn das könnte man meinen, wenn er sagt, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und als ich diese Zeilen meiner Predigt ausgesucht habe, musste ich mich mit diesem Teil beschäftigen, weil es aus dem Kontext im Evangelium nicht anders interpretierbar ist. Er hatte eine Erwartung. Und diese Erwartung, sie ist nicht erfüllt worden. Aber welche Erwartung hatte er eigentlich? Er kam zu diesem Baum und wenn man den Feigenbaum sieht, dann muss man wissen, dass der Feigenbaum um die Zeit des Paschas, also im April, Passafestes, noch keine reifen Früchte trägt. Aber diese essbaren Frühfeigen, wie Knospen, ihr Fehlen bedeutete, der Baum war fruchtlos, er hatte keine Frucht. Und wenn man dann noch weiß, dass Jesus dann genau in diesem Moment was macht, er personifiziert diesen Baum und spricht ihn direkt an und verflucht ihn für seine Hoffnung, die er geweckt hat, er aber nicht hielt, was er versprach. Sein Äußeres war irreführend. Es deutete größeren Ertrag an, als hinterher erfüllt wurde. Er hätte mit Früchten überfüllt sein können, aber er war es nicht. Er stand am Wegesrand, war öffentlich zugänglich, hatten wir alle schon. Und wofür steht jetzt dieser Feigenbaum? Keiner von uns glaubt wirklich, dass Jesus als Gottes Sohn diesem Feigenbaum böse gesinnt war, eine Wut, ein Zorn, irgendetwas im Herzen gehabt hätte. Nein, Dieser Feigenbaum hat Symbolkraft. Er steht für einen Zustand. Und dieser Zustand ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben manchmal einen Eindruck, wir haben in unserem Leben, wir sind wer, wir glauben wer zu sein, und dann kommen wir näher und wir decken, da ist keine Frucht. Er blüht, er sieht gut aus, trägt er Frucht? Nein. Dieser Baum steht, und das ist ganz interessant, in der Bibel ist dieser Feigenbaum ein typisches Symbol für Israel. In Hosea 9 und 10 steht, wer es aufschlagen möchte, wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum erblickte ich eure Väter. Sie aber gingen zu Baal Peor und weihten sich der Schande und wurden zum Greuel wie der, den sie lieben. Eine ähnliche Situation. Sie könnten eine Frucht tragen, sie tragen aber keine Frucht. Ehren sie Gott? Sie ehren nicht Gott. Mit ihrem Leben zeigen sie, wer Herr in ihrem Leben ist. Israel war anfangs eine so verheißungsvolle, eine tolle Frucht, eine wunderbare Frucht, eine Erstlingsfrucht am Feigenbaum. Aber es verfiel in schrecklichen Götzendienst. Und Götzendienst ist vielfältig. Bei den Israeliten und auch heute. Die Götter heißen anders, aber sie haben die gleiche Wirkung, dass Gott nicht im Mittelpunkt steht. Und das führte damals dazu, dass sie die Kinder verloren, dass sie kein Gebären hatten, keine Schwangerschaften hatten, keine Empfängnis hatten. Hatten sie daraus gelernt? Nein. Der Feigenbaum, der war von seiner Wurzel an, so schreibt der Text, von seiner Wurzel an war er vertrocknet, verdorrt. Also, nicht wie wir das heute kennen, ein Parasit fällt über einen Baum her und schon fängt er oben an den Blättern ein bisschen schwarz zu werden und mit der Zeit wird er immer schlechter. Nein, Jesus kam, sprach, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil. Und alle hörten es und sprach, es esse niemand. In Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und wenn wir dann in den Bereich des Matthäus-Evangeliums gehen, dann hören wir sogar, dass dort beschrieben wird, und sofort starb dieser Baum. Gottes Sohn sagte, fruchtlos. Und der Baum starb. Von der Wurzel an, wird im Text geschrieben, er verdorrte nicht vom Stamm her, nein, nicht innerhalb eines Tages, nur noch bis zu den Wurzeln. Und die Wurzeln waren trocken. Es gab kein, vom Grund her, kein Wasser mehr, kein Leben mehr in dem Baum. Jesus benutzt diesen Baum als Objekt göttlicher Belehrung hinsichtlich der geistlichen Heuchelei und Fruchtlosigkeit Israels. Und am nächsten Tag erinnert sich Petrus und sprach zu Jesus, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Petrus möchte in dieser Situation Jesus auf den verdorrten Baum aufmerksam machen und sagt zu Jesus, Rabbi, siehe, der Feigenbaum. Man könnte fast meinen, Petrus könnte seine Beobachtung Jesus mitteilen, vielleicht ihn an seiner Überraschung teilhaben lassen. Eine sehr spontane menschliche Reaktion. War Petrus davon überzeugt, dass Jesus nicht wusste, was dort passiert? So sind wir Menschen. Wir denken, Gottes Sohn wüsste das nicht. Wir denken, wir müssten andere belehren, was wirklich ist, was Wahrheit ist. Er war verdorrt, der Baum. Wir werden nicht endgültig wissen, wir wissen aber, wie Jesus reagierte und was er sagte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Hab Glauben an Gott. Hier erinnert Jesus seine Jünger daran, an das zu glauben, was er Jesus in seiner Macht gesprochen hatte. Die Jünger hatten gehört und gesehen und sie hatten auch geglaubt. Fragezeichen, hatten sie wirklich geglaubt? Ihr Mangel an Glauben, an die Macht und die Wahrheit seiner Worte, zieht gleich eine kleine tadelnde Aufforderung nach sich. Habt Glauben an Gott. Denn der Glaubende vertraut Gottes Wahrheit und seiner Macht und bemüht sich um die Erfüllung des göttlichen Willens. Im 1. Johannes 5,14 steht: Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Hatte das Volk Israel daran geglaubt? Und dann sagt er, Jesus: Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und vergleicht man einmal diese Stelle mit Matthäus 21, 21, 2, das ist die Parallelstelle dazu im anderen Evangelium, dann kommt ein ganz bestimmter Abteil nochmal herdurch. Deswegen lese ich es nochmal vor. Jesus aber antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt: Hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Das heißt also, alles das, was Jesus getan hat mit dem Baum, ist auch in unserer Macht. Es ist in unserem Gebet, wenn wir glauben, dass es geschieht. Die andere Frage ist, und das müssen wir uns in solcher Situation immer wieder glauben, wenn es um diesen Berg geht, auf den ich gleich nochmal eingehen werde: Würde ein Christ so etwas tun? Wenn Gottes Sohn so etwas tut, ja selbstverständlich, würde ein Christ versuchen, einen Berg von da nach da zu setzen? Würde er Schöpfer spielen wollen? Würde er diese Macht haben wollen? Das ist nicht die richtige Gesinnung. Und diese richtige Gesinnung ist die Grundlage für unser Gebet, für unseren Glauben. Wenn wir das nicht berücksichtigen, dann gehen wir nicht den Weg zu Jesus Christus. Jesus erläutert dieses Bild: Wenn jemand zu diesem Berg, hebe und wirf dich ins Meer. Wir denken, das ist ein wunderbares, göttliches, fast schon allmächtiges Symbol. Und wir müssen wissen, es ist damals ein sehr gebräuchliches Bild in der jüdischen Literatur gewesen. Und es bezeichnet was? Es bezeichnet einen angesehenen Rabbiner oder geistlichen Führer, der große Probleme löst und auch scheinbar das Unmögliche vollbringen kann. Das heißt also, für die menschliche Dimension waren das die Menschen, die das Beste bewirken konnten in einem menschlichen Dasein. Das war für mich interessant, weil ich eigentlich die Stellen immer ein bisschen anders interpretiert habe. Es könnte sein, dass es vielleicht euch auch so geht. ja, es ist ein bisschen eine andere Dimension, die dahinter steht. Es steht wirklich nicht, dass der Berg verschoben werden soll, sondern dass Menschen Unmögliches, ihnen ihrer Vorstellung Unmögliches, wahrhaft werden lassen können, aber nicht Schöpfer spielen. Im menschlichen Dasein mehr schaffen als viele andere. Dafür standen diese Rabbiner, diese Führer im israelischen Volk. Dieses Bild ist sicherlich nicht wörtlich zu verstehen, da Jesus es grundsätzlich abgelehnt hat, diesen jüdischen Führern ein derart mächtiges Wunder zu zeigen. Wenn wir zum Beispiel an Matthäus 12, 38 bis 42 denken, ich gehe jetzt mal zu Matthäus 12, 38, weil es da antworten etlichen der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als sie. Wollten sie das verstehen? Sie wollten es nicht verstehen. Sie erhofften sich ein Zeichen von universeller, göttlicher Größe. Jesus gab ihnen aber nur ein Zeichen aus der Schrift. Jesus hatte viele Wunder bereits getan in ihrer Gegenwart, hatte geheilt, hatte Lazarus vom Tod, 4 Tage war er tot, aufgeweckt. Und es reichte nicht. Wie würden wir reagieren, wenn wir heute dabei standen? Wie würde unser Herz reagieren? Wie würde unser Glaube sich entwickeln? Wir wissen es nicht. Gott schaut in unsere Herzen. Jesus spricht von diesem bösen, ehebrecherischen Geschlecht und meint damit geistlichen Ehebruch, Untreue zu Gott. Es ist unser tägliches Thema, in Kleinigkeiten, in großen Sachen. Und dann kommen wir zum Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Jesus sagt hier ganz deutlich, alles, was auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. Wie an anderer Stelle zum Beispiel im Gleichnis vom Senfkorn, in Matthäus 17, 20 spricht. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglauben willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dort, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Wieder dieses Bild. Keine Hindernisse für unser Gebet. Vieles ist möglich, solange wir Glauben haben. Solange wir glauben, dass wir es empfangen, was wir erbeten haben. Solange wir den Willen Gottes entsprechend beten, wird es geschehen. Nach Jakobus 5,16 sagt er: Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das heißt, Buße tun und für geistliche Heilung beten. Wo liegen die Grenzen? Die Grenzen liegen in unseren Herzen. Wenn wir zweifeln, das heißt, wenn wir Unglauben haben, Ein anderer begrenzender Punkt ist ganz deutlich: Ist unser Gebet, steht es im Widerspruch zum Willen des Vaters, zu seiner Souveränität? Und grundsätzlich steht es nicht in der Verantwortung des Gläubigen zu forschen, was der Wille des Gottes ist, sondern der Gläubige hat nur treu und gehorsam zu sein gegenüber der klaren Lehre des Gebetes, die Jesus zum Beispiel in dieser Situation deutlich uns aufzeigt. Und kommen wir zum Vers 25. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euer Vater, der im Himmel ist, euch eure Vergebung vergebe. Und wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in dem Himmel ist, auch eure Vergehung nicht vergeben. Jesus beschreibt hier, und wenn ihr dasteht und betet, die typische damalige Gebetshaltung der Juden. Wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Ohne diese innere Haltung wird der himmlische Vater, Gott Vater, auch nicht vergeben. Und das galt für alle Gläubigen. Und das ganze für die Gläubigen vorbereitete Erlösungswerk könnte nicht wirksam werden. Sünden, aber auch kleine Sünden, kleine Verfehlungen, wie schlechte Gedanken, ein beleidigtes Herz, ein unverzeihliches Herz, ein Moment des Nicht-Teilen-Wollens und viele andere kleine Gedanken und Verhaltensmuster hindern den Vater im Himmel, uns in Jesus Christus zu vergeben. Denn der Sohn hat unsere Sünden mit ans Kreuz genommen, um beim Vater Sühne und Gnade für uns zu empfangen. In Epheser 4, 32 steht die Aufforderung ganz deutlich, die Paulus formuliert: Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. In Christus hat er uns vergeben. Und in Christus werden wir auch die Erlösung und die Errettung erfahren. Dies gilt für alle Gläubigen und Ungläubigen. Denn gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus, denn Gott hat so viel vergeben, da sollten kleine Verletzungen unsererseits, die andere uns zufügen, von uns bereitwillig vergeben werden. Die anschaulichste Illustration für diese Wahrheit ist das Gleichnis aus Matthäus 18, 21 bis 35. Das würde ich gerne am Schluss mit euch nochmal lesen. Das ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Und siebenmal war in der jüdischen Tradition schon sehr, sehr viel. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7. Warum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinem Knecht abrechnen wollte? Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir. So will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihm frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurde er sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voller Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinen Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Er erließ ihm die Schuld. Ein Bild für die großzügigste, barmherzige Vergebung Gottes gegenüber Sündern, die mit einer unbezahlbaren Schuld vor ihm stehen. Dass Gott schuldigen Sündern, die ihren Glauben auf Jesus Christus richten, ohne Gegenleistung und vollständig vergibt, ist die wichtigste Realität der Bibel. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und das Wort uns zu uns redet, dann haben wir die Möglichkeit, etwas von der Herrlichkeit und der Liebe Gottes zu erkennen. Der Schlüssel dieses Markus-Evangeliums ist der Plan Gottes mit der Welt. Im Glauben können wir erkennen, was die Wahrheit ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, der uns diente, damit wir erkennen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und welchen Weg er für uns eröffnet hat, indem er aus Liebe und im Gehorsam zum Vater den Willen des Vaters erfüllte, zu unserer Rettung und zur Verherrlichung des Vaters. Amen. Lasst uns doch bitte zusammen beten. Lieber Herr Jesus, mögen deine Worte und möge das, was an Botschaft in diesem Text drin stand, das, was die Bibel zu uns spricht, was du heute zu uns gesprochen hast, in unseren Herzen Frucht tragen. Möge unser Leben, möge unser Weg Frucht tragen. Mögen wir alles, das, was wir tun, auf dich ausrichten und möge es dich verherrlichen und mit dir den Vater verherrlichen. Denn du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch mich kommt man zum Vater. Möge diese Botschaft, möge das Wort Gottes, möge seine Liebe unser Leben verändern und möge uns zu ihm führen. Danke für diese Gnade, dass ich hier stehen darf. Danke für unsere Gemeinde und segne uns auf dem Weg durch diese Woche, durch die Dunkelheit, durch die Finsternis, dass wir immer auf dich schauen, da wo Bedrängnis ist und dass wir ehrlich werden, dass wir offen werden und dass wir feststellen, dass du mit deiner Liebe uns veränderst und dass es der beste Weg ist, den wir haben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.